einfach alles einmal reinschmeißen, nur weil es gut klingt und weil Instagram uns eine gute Werbung verpasst hat, das halte ich für absolut nicht sinnvoll. Wenn man es richtig macht, dann ist das einfach ein sehr sicheres Supplement. Häufig supplementieren wir eben zu wenig. Da ist ja so viel rauszuholen heutzutage. Sprechen wir uns in 10 Jahren. Ich glaube, da wird es immer noch nicht zugelassen sein.
Willkommen zu Be Prepared, der Podcast zur richtigen Vorbereitung im Laufsport mit Sina und Jens.
Hi und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Be Prepared. Heute nicht nur mit Jens als Gast, sondern auch mit Dr. Andrea Gartenbach. Andrea, hallo. Ich stelle dich kurz vor, du bist Ärztin, Internistin, aber auch Fachärztin für funktionelle Medizin, Spezialgebiet Longevity, hast, glaube ich, noch diverse tausend andere Master- und Zusatzfunktionen, keine Ahnung, kannst du, glaube ich, selber erzählen. Du bist sehr begehrter Gast auf diversen Panels, kennst dich sehr gut aus mit Prävention, deshalb, das ist ja auch der Feld, so Longevity ist nur das neue, tolle Ausdruck dafür, ja genau. Wir reden heute über Supplements und Supplements für Läufer und Jens ist natürlich auch dabei, habe ich kurz gesagt, aber hallo Jens und hallo Andrea.
Hallo Sina, hallo Andrea.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist.
Danke, schön, dass du da sein darf. Ja, ich freue mich.
Aber Andrea, habe ich dich richtig angekündigt? Ich habe richtig gesagt, du bist ja sowieso Internistin, Fachärztin für funktionelle Medizin.
Ja, also wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja, das heißt, du hast natürlich viel mitbekommen von mir und meinem Werdegang. Genau. Ich habe meinen Facharzt für innere Medizin gemacht, habe dann Palliativmedizin gemacht, wo ich auch sehr, sehr gerne drin gearbeitet habe und sehr viel gelernt habe und habe dann Zusatzbezeichnungen wie funktionelle Medizin und Prävention gemacht, wo ich gerade den Master of Science so abschließe. Habe Ernährungsmedizin gemacht, Sportmedizin, habe Genetik gemacht, und so, was man Hormonweiterbildungen an der Uni und Co. Und man hat sich immer so alles so stückchenweise zusammengesammelt, damit man dieses ganze Feld der funktionellen Medizin begreift. Also wir im Medizinstudium lernen ja, wie funktioniert die Physiologie, die Biochemie, die Pathologie und Co. Und sieht das aber eher aus der Brille der das Sick Care sozusagen. Also wir haben ein Problem und das lösen wir wie. Und dann irgendwann fällt einem mehr und mehr auf, das kam ursprünglich auch wirklich aus den USA geschwappt, wie sehen wir denn eigentlich das ganze System Mensch von der Wurzel an? Und das Spannende ist, wir haben das alles gelernt. Das ist kein Hokuspokus. Es steht in den Physiologiebüchern, die mein Vater und mein Opa benutzt haben. Aber wir interpretieren anders und wir verstehen Zusammenhänge anders. Und natürlich viel mehr Studienlagen. Es gibt natürlich jetzt viel mehr Dokumentation. Wenn man zum Beispiel, wenn wir heute über Supplement sprechen, wenn man Supplement XY gibt, was passiert dann im Körper? Was können wir messen? Und was für einen Effekt hat das? Und die funktionelle Medizin ist dann natürlich mit in der präventiven Medizin so reingekommen. Wir gucken, okay, wenn wir wissen, wie alles funktioniert, wie können wir denn präventiv dann Krankheit vorbeugen, und wenn wir Krankheit haben, wie können wir präventiv agieren, dass die Krankheit nicht schlimmer wird oder noch mehr Krankheit dazu kommt. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Ebenen, und da habe ich mich in den letzten 8 bis 12 Jahren reingefuchst und komme aber eigentlich wirklich aus dieser klassischen Patientenversorgung, Oberärztin in einem Maximalversorgungsspital gewesen, auf der Nephrologie, also viel auch Intensivstation gemacht und da einfach viel Leid gesehen, was man eigentlich verhindern kann, weil der Herzinfarkt muss heute nicht mehr sein. Wir wissen, wie wir das angehen können, dass das nicht mehr kommt, und die ganzen metabolischen Erkrankungen wissen wir eigentlich auch, wie wir die verhindern können. Und das war so meine Motivation.
Du warst vor allen Dingen auch selber Leistungssportlerin.
Ja, genau. Zu Zeiten, da gab es noch kein Internet, oder da fing das Internet gerade an. Also es ist eine Weile her. Ich bin geschwommen, Sprinterin gewesen. 50 Meter Brust war so meine Kernkompetenz auf den Meisterschaften. Hab's bis 4-5 Mal die Woche trainiert, Wochenende Wettkämpfe gehabt. Da war man noch jung und resilient. Also ich verstehe heute erst, was ein Unterschied das macht, wenn man Sportler und Athlet ist, der nicht mehr ein Teenager ist. Also das ist nochmal wirklich nochmal was ganz anderes, und durfte meine größte Challenge auf den deutschen Meisterschaften haben, also auf den Teammeisterschaften, als ich als Sprinterin die 200 Meter Delfin schwimmen sollte, weil die Schwimmerin kurzfristig ausgefallen ist. Und da habe ich gelernt, wie viel mentale Arbeit einem eigentlich zum Sieg bringt. Und das finde ich Finde ich total beeindruckend, ehrlich gesagt. Weil die Kraft und die Länge hatte ich da ja nicht. Bist ja so reingefallen, ne? Und bei Schmetterlingen, bei Delfin brauchst du Technik, brauchst Kraft und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Und das wisst ihr als Läufer ja noch viel besser, finde ich, dieses sich einteilen auf lange Strecken. Wenn du Sprinter bist, dann gibst du einfach alles in einer kurzen Zeit. Und ich finde, eine Herausforderung ist es für mich zumindest, wenn ich eine längere Strecke habe, mit den Energien zu haushalten und mit den Ressourcen zu haushalten und dann auch noch mental das ja einfach durchzustehen. Ne?
Ja, das stimmt.
Das hast du dann so. Die Sportlerkarriere zugunsten der Medizin aufgegeben oder ja. War das ohnehin klar, dass es nicht weiter?
Nee, ich hätte schon gerne weitergemacht. Mhm. Ich habe mich aber nicht getraut, das Studium 1-2 Jahre nach hinten zu verlegen, obwohl ich war so jung. Ich hätte das easy machen können. Heute würde ich es jedem empfehlen, probier doch mal im Sport erfolgreich zu sein. Studieren kannst du dann immer noch. Bin dann hier in Berlin noch mit ins Kader gekommen, habe dann hier in der Landsberger Allee in diesem riesen Schwimmbad mit den vielen Bahnen trainiert und auch so Gegenstromanlage, Training und sowas gemacht und habe dann aber gemerkt, das ist neben Medizinstudium und Jobs, die man halt so hat während dem Studium oder die wir immer alle so hatten, ist ja heutzutage ein bisschen anders, ist das nicht machbar und dann kommt natürlich auch so ein bisschen, ne, man ist dann ja kurz vor 20 und ist in Berlin, da gibt's dann natürlich noch attraktivere Dinge als 4-5 Mal die Woche zu trainieren, war zumindest für mich dann so und dann habe ich wirklich von jetzt auf gleich aufgehört, ohne abtrainieren, ohne gar nichts und hatte natürlich dann auch ein bisschen damit zu kämpfen, emotional, was die Energie, wo soll die jetzt auf einmal hin, ich habe immer wieder so Tachykardien gehabt, also Herzfrequenzstörungen, Stolpern und Co. und habe dann schon gemerkt, also von 100 auf 0 gehen ist jetzt nicht so die ganz intelligente Lösung, aber es hat auch keiner mir damals erklärt, wie man es hätte vielleicht noch ein bisschen anders machen sollen oder dass man andere Ventile findet.
Das stimmt, ja. Und hast du damals schon supplementiert?
Nein. Das gut hätte man sein können.
Ja, ich weiß.
Weder supplementiert noch auf die richtige Ernährung geachtet, noch auf den richtigen Schlaf geachtet. Auf all diese ganzen Dinge, die wir heute wissen, überhaupt Resilienz und Recovery, also das sind alles so Sachen, hätte ich die damals mal gewusst, wäre das vielleicht noch interessanter gelaufen, dann hätte ich vielleicht doch das Studium noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ich weiß es nicht.
Gab es einen Coach im Kader, der euch irgendwie an die Hand genommen hat oder gar nicht?
Gar nichts. Also wir hatten das gar nichts, aber es ist halt auch schon wirklich eine Weile her, ne? Mhm. Also 20 Jahre?
Mhm. Mhm.
Eine Weile. Nee, hat's gar nicht gehabt und wir sehen es aber jetzt im Profisport, dass wir natürlich viel bessere Bedingungen haben für die Athleten, dass wir viel individueller agieren können und dass hier auch die Athleten selbst einfach viel informierter sind und sich natürlich dann auch das Team zusammensuchen. Und das hat ja nicht nur was mit medizinischer Beratung zu tun, sondern eben auch Physiotherapie, Training und dann das ganze Recovery-Thema. Da ist ja so viel rauszuholen heutzutage. Also war damals auch schon, aber heute haben wir die Möglichkeiten und viel mehr Wissen, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja.
Dieses Internet.
Dieses Internet. Und dann auch noch AI.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber jetzt genau mal runtergebrochen, also nicht nur vom Profisport, sondern auch zum ambitionierten Läufer. Ganz viele supplementieren ja jetzt sowieso schon. Es wird ja immer mehr. Vor allen Dingen finde ich auch die ambitionierten Sportler, auch Läufer, haben sich das eine oder andere ja schon irgendwie rausgelesen, abgeguckt, wollen ja immer alles optimieren und supplementieren sehr viel. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder was macht Sinn?
Also erstmal macht Sinn, dass wir definieren, was ist denn eigentlich sehr viel, weil es gibt Leute, für die sind 3 Kapseln sehr viel und das ist vielleicht der Tagesbedarf an Magnesium, die wir brauchen und für andere sind es 20, 30 Tabletten plus Pulver. Prinzipiell gibt es ein paar grundlegende Stoffe, die wir wissenschaftlich nachgewiesen wissen, dass dort einfach ein immenser Mangel da ist und wir den nicht mehr mit der Nahrung aufnehmen können. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen, wenn wir uns für Supplementierung entscheiden, bin ich immer ein großer Fan davon, dass wir messen und dann machen und dann messen. Also dass wir erstmal wissen, wo fehlt denn was. Es gibt einige Stoffe, die können wir auch ohne Messen wirklich mit gutem Gewissen geben. Aber es ist immer eben eine Nachfrage. Also es ist immer ein Thema von Angebot und Nachfrage und Resorption. Weil nur weil wir oben was reinnehmen, heißt das nicht, dass das am Ende auch resorbiert und aufgenommen wird. Gerade bei Athleten oder bei Menschen, die einfach sehr viel im sogenannten Sympathikotonus sind. Also unser Nervensystem Unser autonomes Nervensystem besteht aus Sympathikus, unserem Fight or Flight und ne, richtig Gas geben und im Wettkampfmodus sein und Rest and Digest. Und der Körper kann nicht unterscheiden, ob wir jetzt rennen und richtig Gas geben oder ob wir emotional getriggert sind von unseren eigenen Emotionen, von externen Emotionen, keine Ahnung, der Stau, der Chef, die Freundin, der Freund, wie auch immer. Und wenn wir ein intensives Berufsleben haben und dann noch einen intensiven Sport machen, ist es umso wichtiger, dass der Parasympathikus irgendwann auch noch zu Dienste kommt, weil der Parasympathikus, unser Rest and Digest, also Digest, Verdauung, der ist dafür zuständig, dass die Verdauung richtig gut funktioniert. Und wir sehen es sehr häufig, das haben wir gerade in der Zeit, wo wir beide zusammengearbeitet haben, Sina, sehr viel gesehen, dass Menschen, die eben sehr viel im Sympathikotonus sind, und das heißt prinzipiell erstmal nichts Schlechtes, es kommt immer auf die Waagschale drauf an, da wird der Darm nicht gut genug innerviert, dann ist die Schleimhaut nicht gut genug da, dann wird überhaupt nicht das resorbiert, was wir eben so schlucken. Und dann sehen wir das zum Beispiel gerade auch häufig in einem schweren Magnesiummangel, wenn wir dann noch viel Sport machen, wo natürlich noch mal mehr Magnesium gebraucht wird, weil Magnesium ist an über 300 Prozessen beteiligt, dann fällt natürlich ein Mangel noch mehr ins Gewicht. Merkt man das unbedingt? Nicht unbedingt. Aber merken wir den Unterschied, wenn wir im Optimalbereich sind? Auf jeden Fall. Ich habe noch keinen gesehen, der nicht den Unterschied merkt, wenn gewisse Dinge wie Omega-3, wobei das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber sicher Magnesium, Vitamin D und die B-Vitamine im Optimalbereich sind. Dann, wenn wir natürlich viel Sport machen, sowas wie Coenzym Q10 natürlich, Kreatin, NAD, Riesendiskussion um den Bereich. Also ich finde, supplementieren ist sehr sinnvoll, aber gezielt und nach Systematik und nach Schema und vor allen Dingen nach Werten. Wir können mittlerweile nahezu alles testen und das, was wir nicht testen können, gibt natürlich für einiges eine Evidenz, für anderes gibt es keine Evidenz oder vielleicht so eine Grauzone. Und es macht auf jeden Fall Sinn, die Grundlagen Omega-3, Vitamin D, Magnesium zu supplementieren. Dann kommt es immer noch ein bisschen auf Geschlecht und Zyklus drauf an. Haben wir natürlich noch das Eisen, das Coenzym Q10 für unsere Mitochondrien. Kreatin ist für mich eigentlich mittlerweile auch unersetzlich und kommt eigentlich so in den ersten Bucket mit rein. Das können wir halt nicht messen. Das ist im Moment nicht da. Aber einfach alles einmal reinschmeißen, nur weil es gut klingt und weil Instagram uns da eine gute Werbung verpasst hat, das halte ich für absolut nicht sinnvoll, weil wir natürlich Interaktionen haben. Teilweise wird es auch nicht richtig aufgenommen. Man muss auch sagen, woran erkenne ich ein gutes Supplement? Ja, drittes Prüflabor zum Beispiel oder einfach auch eine bestimmte Verbindung. Also nur weil eine Kapsel ist, heißt das nicht, dass es aufgenommen wird. Es gibt bestimmte Stoffe, die werden besser in liposomalen Verbindungen aufgenommen oder Micellenverbindungen oder. Und das ist eine Wissenschaft für sich und da kann man immer nie so ganz pauschal sagen, du, das Brand, das ist perfekt, das wirkt für alle. Interessanterweise sehe ich so in meiner Praxis, manchmal muss man das auch einfach wechseln. Bei dem einen geht von dem Brand das Magnesium gut und bei dem anderen von dem Brand das Magnesium. Und
ich würde noch gerne einmal einen Schritt zurück, weil du eben gesagt hast, kann man reinschmeißen, was man will. Wenn es nicht verdaut wird, dann kommt es erst auch gar nicht an.
Ja.
Also das heißt, wenn der Darm nicht funktioniert, wenn, also keine Ahnung, Leaky Gut zum Beispiel vorhanden ist, dann kann ich ja supplementieren bis zum Get-No und am Ende kommt nur ein Bruchteil dessen an, was ich sozusagen reinschmeiße.
Es kommt in der Regel viel weniger an und der Darm hat natürlich dann auch noch die Belastung von den ganzen Supplements. Und dann ist manchmal weniger mehr. Man reduziert erstmal auf das Wesentliche, guckt, dass man den Darm wieder in Einklang bringt, dass wir eine gute Mucosa-Schicht haben, dass das Leaky Gut unter Kontrolle ist, also eben nicht mehr leaky ist, leckt der Darm, dass wir den Darm stabilisieren. Dafür braucht es meistens einfach mal einige Wochen bis 3-4 Monate wirklich mal einen Rückschritt, auch im Trainingspensum, in der Ernährung. Das kann auch sehr langweilig und einseitig sein, wenn wir Foodmap, Ernährung und glutenfrei und Co. einfach mal durchziehen. Aber es hat sehr gute Effekte und es funktioniert.
Woher weiß ich, dass mein Darm okay ist oder nicht okay ist?
Du testest das Mikrobiom-Test. Gibt es mittlerweile sehr gute, verlässliche B2C-Produkte, also für jeden zugänglich. Es gibt viele funktionelle Coaches und Ärzte, die das betreuen. Es muss nicht immer ein Arzt sein. Es gibt gute Ernährungsberater und Coaches, die das machen. Es muss einfach, man muss einfach gucken, dass es ein verlässliches Labor ist.
Genau. Und wenn es wirklich schon leaky ist, dann hast du auch die entsprechende Klinik, das heißt die entsprechenden Symptome, also sehr viel Blähungen, schlechte Verdauung, entweder von ganz wenig Verdauung oder mehrere Durchfälle am Tag, Magengrummeln, Magenfatigue, also Erschöpfung.
Stinkende Pupse.
Also wirklich richtig übel riechende Pupse. Das sind so die
Aber wir sehen es auch schon öfter, dass, wir messen, wenn wir das Leaky Gut messen, messen wir unter anderem auch das Zonulin.
Gibt es, also kann man sagen, Leaky Gut, das ist sozusagen die Diagnose? Oder gibt es irgendwelche Parameter, die sozusagen dann darauf hinweisen?
Es ist noch keine ICD-Diagnose, meines Wissens Stand heute, aber wir haben natürlich wie heißt das? IBS. Wie sagt man dem auf Deutsch? Irritable Bowel Syndrome.
Reizdarm.
Wenn zum Beispiel Reizdarm haben, ja. Das ist natürlich eine Diagnose, aber in der klassischen Medizin ist das noch so bedingt angekommen, obwohl es eins der großen Felder im Bereich des ganzen Researches. Also wir können das messen und wenn man mal so ein bisschen Zonulin im Darm hat und gar keine Beschwerden, dann sehe ich das gar nicht so streng. Der Darm geht halt, die Zellen gehen mal auf und mal wieder zu. Aber wenn das richtig hoch ist, wenn wir Schleimhautparameter haben, die schlecht sind, wenn wir dann da einfach sehen, das funktioniert nicht und wir haben eine Klinik, dann ist es allerhöchste Zeit.
Genau, also ein Punkt ist, es wird nicht richtig aufgenommen und dann ist ja auch mal die große Frage, was ja auch immer viele fragen, ja, muss ich denn wirklich so supplementieren? Kann ich das nicht alles über die Ernährung aufnehmen? Also sage ich mal, ich bin jetzt ein gesunder Mensch und mein Darm ist gesund. Reicht denn die Nahrung nicht?
Es kommt auf deine Anforderungen drauf an. Ja. Wenn du Sportler bist, habe ich bisher noch nie gesehen, weil du dich dann wirklich extrem mit Resilienz und Ernährung beschäftigen musst. Die Böden haben einfach nicht mehr die Nährstoffhaltigkeit.
Ist das so tatsächlich, dass die Böden weniger Nährstoffe bieten?
Also es gibt Studien, die das nachweisen, okay. Ja. Und dann ist ja der Bedarf bei Sportlern eben noch höher. Und das, was wir zu uns nehmen, ist dann immer die Frage, wie viel verkochen wir? Wie viel ist da noch drin? Und wie viel brauchen wir dann eigentlich? Und das ist halt in dem, wie wir Zugang zu Essen haben, erschwert möglich. Ich habe zwei Fälle in meiner Karriere gesehen, die sich vegan ernährt haben und Profisportler waren und völlig normale Werte hatten in allem und habt ihr wirklich auf links gedreht. Aber das sind von mehreren tausend wirklich die einzigen beiden. Und bei denen hat sich auch alles darum gedreht. Wie wird Essen zubereitet? Wie wird gegessen? Extremer Fokus auf Resilienz. Und deren Job war quasi deren Sport. Das heißt, es gab nicht noch einen anderen Layer wie Familie, Beruf und Co. Und das fand ich sehr beeindruckend. Habe ich auch kaum glauben können, aber war so. Und es ist offensichtlich möglich, aber ich glaube mit einem extremen Aufwand. Und es kommt immer auf Angebot, Nachfrage und Rezeption drauf an.
Du hast schon sehr viel vorweg gesagt. Deine Go-To-Supplements sind auf jeden Fall Vitamin D, Magnesium sowieso für Sportler.
Und immer ein Komplex. Also ich bin kein Fan von nur Zitrat nehmen. Ich bin immer für einen Komplex, weil wir damit unterschiedliche Ebenen abdecken. Genau, also Omega-3, Vitamin D.
Zum Magnesium-Komplex, was für unterschiedliche Ebenen sind das?
Also wir haben unterschiedliche Magnesiumformen, die unterschiedliche Funktionen sozusagen übernehmen, wenn man das einfach sagt. Und das können wir ausnutzen.
Also die Verbindung
wir können
des Magnesiums.
Genau. Und deswegen finde ich das eigentlich immer am besten, dass man ein Magnesiumkomplex hat, 300-400 Milligramm pro Tag und dann zum Beispiel nochmal mit Treonat oder Glycinat arbeitet, je nachdem, zum Beispiel zur Nacht. Das finde ich persönlich ganz gut und funktioniert gut. Ich finde, da muss jeder so ein bisschen ausprobieren. Aber Magnesium finde ich extrem wichtig für alle.
Da funktioniert aber dann nochmal auf die Verbindung einzugehen, sozusagen dann dass die Verbindung im Körper nochmal anders, weil das Magnesium an sich ist ja das Magnesium, oder?
Aber zum Beispiel Magnesium, Taurat hat bestimmte andere Funktionen über die Rezeptoraktivität als das Magnesiumcitrat zum Beispiel. Und ich finde immer, dass wir unterschiedliche Ebenen im Körper, wenn wir Sport machen oder wenn wir leben, wir beanspruchen ja auch nicht nur unsere Muskulatur, wir beanspruchen unser Gehirn, unsere Verdauung, unsere Organe, unsere Muskulatur, unsere Entgiftung und Co. Und damit decken wir meistens relativ gut was ab. Und die Komplexprodukte, die es gibt, sind eigentlich relativ ausreichend dosiert und dann kann man einfach immer noch mal mit dem einen oder anderen Komplex sozusagen nacharbeiten. Und Magnesium, finde ich, ist Pflicht, genauso wie Vitamin D und Omega-3 und idealerweise eben nach Zielbereich agieren. Und ich finde, mittlerweile gehört vor allen Dingen auch für Frauen in der Perimenopause das Kreatin essentiell dazu und für Sportler sowieso.
Was würdest du für Dosierungen bei Magnesium wählen?
Also eben, ich empfehle jetzt mal blind, was man eigentlich immer sagen kann, so 300 bis 400 Milligramm von einem Komplex und dann einfach nochmal vielleicht zum Beispiel ein Bisglycinat zur Nacht oder ein Taurat, nochmal so 150, 200 Milligramm, das funktioniert meistens. Beim Magnesium ist das erste Symptom, dass man, ich sag jetzt mal, etwas hochdosiert hat, das ist der Durchfall. Das merkst du auch relativ schnell. Und idealerweise messen wir eben im Vollblut, das ist eben wichtig, dass wir, wenn wir messen, auch den richtigen Bereich im Blut messen. Das würden wir nicht im Serum messen, das messen wir im Vollblut. Und da können wir ja dann sehen, wo steht man. Und da sollte man im oberen Drittel sein vom Referenzbereich. Je nachdem, welche Einheiten man hat, oberes Drittel funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Kann man nicht überdosieren. Auch Vitamin D habe ich noch nie jemand gesehen, die es überdosieren. Selbst wenn man das Coimbra-Protokoll macht, das sind massiv hohe Dosen, um 50, 80, 100.000 Einheiten, was man in der Krebstherapie und Autoimmunerkrankung gibt, wo es super Studienlagen gibt. Wenn man es richtig macht, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt, dann ist das einfach ein sehr sicheres Supplement. Und wir sprechen ja vom täglichen Supplementierungsbedarf von um die 2.000 Einheiten ungefähr. Und das Vitamin D wollen wir auch so 50 bis 70 Nanogramm pro Milliliter haben. Und auch im Sommer brauchen einige wirklich Vitamin D-Supplementierung. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie du Vitamin D im Körper verstoffwechselst, wie die Rezeptordichte ist und Co. Und das macht total viel Sinn. Beim Omega-3 ist es wichtig, dass wir es immer mit Nahrung einnehmen. Wir brauchen Verdauungsenzyme und Co. Und dort wollen wir, wenn wir herzgesund sind und kein sogenanntes Vorhofflimmern, also keine Rhythmusstörung im Herzen haben, wollen wir so ruhig 10-11% eigentlich haben vom Omega-3-Index. Wenn wir mit Herzrhythmusstörungen vorbelastet sind, redet man eher so 8-10% ungefähr. Und das bedeutet rumgesetzt, was muss man ungefähr am Tag nehmen? Das sind meistens 2 Gramm Omega-3 zum Essen.
Woran liegt es, dass in Deutschland also gerade so Vitamin D Dosierungen von, ich weiß nicht, 1000 internationalen Einheiten die Woche angegeben werden? Und Verbraucherschutzzentrale bis hin zu anderen Dingen, EFSA und so, da eigentlich total niedrige oder zu niedrige Dosierungen angeben, was in anderen Ländern ja komplett anders ist.
Also das ist ein total frustrierendes Thema, weil die gehen natürlich von einem gesunden Menschen aus und die wenigsten Menschen ohne Mängel. Die wenigsten sind das aber. Ich habe gerade kürzlich was zum Thema Eisenmangel gelesen. Jeder Fünfte hat einen Eisenmangel. Und da kommt das immer drauf an. Sprechen wir von einem kritischen, kritischen, gesundheitsgefährdenden Eisenmangel, wo das Ferritin unter 15 ist, oder einem funktionellen Eisenmangel, wo wir eigentlich ein Ferritin um die 50 haben wollen. Also alles unter 50 kann eben schon Probleme machen. Ich kriege, wenn mein Ferritin unter 30 ist, kriege ich Kopfschmerzen. Ich merke das sofort. Da muss ich noch keine Anämie haben. Aber ich will ja auch nicht warten, bis ich eine Blutarmut habe, bis ich dann das Eisen wieder supplementiere. Und die Empfehlungen, klare Studienlagen in Empfehlungen umgesetzt werden, dauert das einfach Jahre. Jahre. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Lobbys, die hier Interessen haben, und das ist leider mühsam und schwierig. Auch in der Ernährungsmedizin, also wir sprechen ja immer noch, also ich glaube, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, ich weiß jetzt nicht, weil ich gucke da gar nicht drauf, aber zumindest haben sie es nicht wie die USA angepasst. Ich glaube, die sind noch bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein, und wenigstens sind die Amerikaner jetzt schon mal Richtung
2 Gramm oder so.
Richtung 1,6 sind sie, ja, glaube ich, 1,4 oder 1,6 gegangen.
Und was hältst du von der neuen Ernährungspyramide der Amerikaner?
Ich finde sie spannend. Am Ende ist immer eine Frage, wie wird die denn eigentlich umgesetzt? Ne? Ja. Wenn man in Amerika ist, ich war jetzt gerade in New York, da gibt's natürlich, kannst du natürlich dich super gesund und super ungesund ernähren. Ne? Da ist der eine Laden neben dem anderen. Und ich glaube, es ist fast wichtiger, an der Motivation der Menschen zu arbeiten und ihnen einfach aufzuzeigen, was für ein Lebensgefühl gesunde Ernährung haben kann, und dass gesunde Ernährung nicht schlecht schmecken muss, überhaupt nicht. Das finde ich, macht schon viel mehr Spaß als ungesunde Ernährung, weil ich mich danach nicht platt und müde fühle und den nächsten Tag total fatigued bin und dann auseinandergehe. Ich glaube, es ist ein Motivationsthema fast. Ob die Pyramide jetzt wirklich hilft, werden wir sehen, aber zumindest ist es schon mal ein Anfang gewesen, dass wir da endlich mal so ein Shift bekommen haben.
Absolut. Aber zum Thema Lobbyisten, ich bin ja hier immer, das weiß Jens von mir, ja die große Zuckergegnerin. Das ist ja auch so ein Ding.
Ja.
Also Zucker sollte auch viel krasser versteuert werden und verboten werden. In England haben sie endlich damit angefangen. Keine Werbung mehr vor, ich glaube, 21 Uhr. Keine Zuckerwerbung mehr wegen den Jugendlichen und Kindern. Und auch die Süßigkeiten sind teurer geworden. Und ich glaube, auch diverse Energy Drinks sind verboten worden.
So kommt was. Langsam.
Ja, Kommt langsam, aber hier ist leider noch nicht so weit. Hm.
Würde mein geliebtes Red Bull noch teurer werden?
Ja.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Ja, super. Du hast auch schon vorhin vorweg gesagt, du bist ein Freund von, ich weiß es ja, ich kenne dich ja, Messen machen Messen. Ich liebe ja. das ja von dir, ich höre das ja immer wieder. Also nicht blind drauf los supplementieren, außer natürlich die, die in Anführungsstrichen unbedenklich sind. Das ist ja so ein bisschen problematisch, je nachdem, wie man versichert ist in Deutschland. Da kostet ja das eine oder andere Mal. Aber was sind denn die Werte, die man mal auf jeden Fall mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal mehr messen lassen sollte?
Also prinzipiell, ja, man kann natürlich supplementieren, ohne zu messen, aber wir wissen ja gar nicht, reicht das dann aus, weil häufig supplementieren wir eben zu wenig. Also ich finde immer, vielleicht erstmal zur Erklärung, ein kleines oder ein großes Blutbild hat nichts damit zu tun, wie viel Mikronährstoffe da drin sind. Das ist nur die Aufschlüsselung der Blutbestandteile. Also wenigstens mal ein kleines Blutbild, weil es gibt uns einen Hinweis, wie sehen denn die roten Blutkörperchen aus, haben wir eine Anämie oder nicht. Gerade eben wenn wir die Folsäure und das Vitamin B12 und das Eisen angucken, wenn wir da zu wenig haben, haben wir eine Blutarmut, und wenn wir zu wenig Erythrozyten haben, zu wenig Sauerstofftransporter sozusagen und damit einfach unterschiedliche Effekte. Also wir brauchen ein kleines Blutbild. Wir brauchen auf jeden Fall von den Mikronährstoffen Vitamin D, Omega-3, Magnesium, Selen, Zink im Vollblut bitte. Ich bestimme gerne das Coenzym Q10 mit, weil ich es wichtig für die mitochondriale Funktion finde. Dann eben, wie schon gesagt, Ferritin, Vitamin B12 und Folsäure. Und idealerweise einfach noch die anderen B-Vitamine, weil ich sehe häufig Mängel in B1 und B6, und die B-Vitamine greifen alle ineinander. Ich empfehle seltenst, nur ein B-Vitamin zu supplementieren, eigentlich immer am besten einen bioaktiven B-Komplex, weil eben gerade auch Frauen häufig Einschränkungen in der Aktivierung der B-Vitamine haben. Und was haben wir denn dann noch vergessen? Bestimmt haben wir noch irgendwas vergessen. Also wenn wir jetzt so mikronährstofftechnisch gucken, finde ich das eigentlich am spannendsten. Ich finde immer noch die Hormone mit angucken, gerade bei Frauen eben ganz gut, in der Vorsorgethematik, aber auch, also Hormone, nicht nur die Schilddrüse, sondern auch die Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Das kann man im zweiten Morgenurin machen und auch mal ruhig, vielleicht auch nochmal Glutamat und GABA, also die inhibitorischen Neurotransmitter, gerade wenn man ein bisschen Mühe hat mit Schlafen und Co. Und dann ein Cortisol-Tagesprofil, um einfach zu gucken. Also im Speichel macht man das, in der Regel zu 3 bis 5 Zeitpunkten, kaut man da auf so einer Watte drauf rum oder spuckt in so ein Röhrchen, dass man mal so einen Überblick hat, wo steht denn eigentlich so dieser ganze Metabolismus. Und ich halte es auch für sinnvoll, dass wir die Geschlechtshormone mal mit angucken. Also gerade bei Frauen ab Ende 30 kommen wir in die Perimenopause. Jemand, der sehr viel Stress hat, der ein hohes Cortisol hat, kann auch gerne mal einen Mangel in Progesteron haben. Das sind einfach so Funktionsstörungen. Das DHEA halte ich für relativ wichtig. Aber das sind jetzt dieses ganze Hormonthema, und Neurotransmitter sind jetzt so ein bisschen the cherry on the cake. Für die, die anfangen wollen, passt das, was ich vorher gesagt habe, relativ gut. Also einfach die Mikronährstoffe, und dann kann man da tiefer reingehen. Und wenn wir in die ganze Optimierung reingehen, Sportoptimierung, jetzt mal abgesehen von der Longevity, sondern pure Optimierung, finde ich eben Mitochondriengesundheit sehr, sehr gut. Da gibt es einen neuen Marker, GDF15 zum Beispiel, der ganz spannend ist. Oder man guckt halt in den sogenannten bioenergetischen Index. Das machen mittlerweile auch viele Labore, wo wir gucken, wie funktionieren die Mitochondrien. Wie viel Mitochondrien, also unsere Kraftwerke der Zelle, die unser ATP produzieren, wie viel sind denn intakt, wie viel sind geschädigt, wie viel sind reversibel oder irreversibel geschädigt, wie funktioniert dann der ganze, die mitochondriale Atmung, haben wir nicht mitochondriale Atmung, also Virenbelastung und Co., haben wir einen Protonenpumpenlag, Mikronährstoffmängel und so weiter und so fort, also die ganzen Präkursoren da drum. Und dann kriegt man ein sehr, sehr gutes Bild und weiß genau, was man zu tun hat. Und dann muss man nämlich auch nicht massig viel unbedingt nehmen, sondern wenn das mal mehr werden, dann fokussiert man sich wirklich auf die Wesentlichen. Und ich empfehle immer erstmal, die Basis der Biochemie wieder in Einklang zu bringen, bevor wir dann sowas wie Urolithin A und Co. oder mit Peptiden anfangen. Ne? Also erstmal die Hausaufgaben machen, dass wir eine gute Biochemie haben, dass das alles wieder rund läuft. Und dann können wir einfach anfangen zu optimieren. Und das funktioniert ziemlich gut. Das muss auch nicht ewig dauern. Meistens hat man nach 3 Monaten so große Mängel relativ gut behoben und kann dann quasi in die nächste Runde gehen.
Mhm. Wenn wir gerade bei Blutwerten sind, HbA1c und ApoA, würdest du auch vielleicht einmal, weil sie eine
genau, also wenn wir jetzt generell von den Blutwerten sprechen, dann finde ich extrem wichtig den HOMA-Index. Den mag ich eigentlich lieber als den HbA1c, weil es ist die nüchtern Beurteilung vom Insulin- und Glukosestoffwechsel. Dann das Lipoprotein klein a kostet auch wenn wir Selbstzahler machen, 20 Euro irgendwas, also nicht teuer. Das macht man als Mann einmal im Leben und als Frau zweimal. Da gibt es Daten, dass es nach der Menopause nochmal gemessen werden sollte. Das zeigt uns unser kardiovaskuläres genetisches Risikoprofil an. Und wenn wir im kardiovaskulären Profil sind, dann empfehle ich das Apolipoprotein B als wirkliche Partikelanzahl vom Cholesterin. Wir messen eigentlich nicht mehr Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Non-HDL und sowas, sondern das ApoB haben wir eigentlich relativ gute Daten. Das sollte bei Risikopatienten sicher unter 0,8 sein und allgemein am besten unter 1,0. Die Triglyceride, also im Fettstoffwechsel, können wir noch mit angucken. Und dann habe ich schon gerne das Entzündungsthema hochsensitives CRP, also dass wir sehen, wo haben wir Entzündung. Das Hochsensitive ist eben hochsensitiver als das normale CRP. Und wenn wir uns die Gefäßwände angucken, gibt es einen Wert, LPPLA2 heißt der, der gibt die Entzündung von den Gefäßwänden an, weil kardiovaskuläre Ereignisse, also Schlaganfall, Herzinfarkt und Co. entstehen ja nicht nur, weil da Cholesterin rumschwimmt, sondern entsteht eben auch, weil der Blutdruck zu hoch ist, weil zu viele Partikel oxidiert werden und weil sich die Gefäßwände entzünden. Und deswegen würde ich diese Gefäßwandentzündung mitmessen und natürlich auch den Blutdruck messen. Das ist sowas, was gerade bei Frauen total häufig unentdeckt bleibt. Also da kann auch schon mal Blutdruckprobleme mit Anfang, Mitte 40 haben, auch gerne auch schon mal früher. Also mal wirklich den Blutdruck messen. Es gibt da auch gut validierte Armbänder. Ich glaube, die WUP hat es mittlerweile ja auch mit drin. Da war so ein bisschen FDA-Problematik. Dürfen sie es jetzt nutzen oder nicht? Nicht, aber hin und wieder wirklich mal im Alltag messen, halte ich für viel sinnvoller, als einmal zum Arzt gehen, im Wartezimmer setzen, Blutdruck gemessen kriegen. Also entweder regt man sich auf, wenn man eine Stunde warten musste, oder man ist total entspannt, weil man die Gala gelesen hat und endlich mal Zeit hatte zu warten. Also dementsprechend immer im Alltag messen.
Sind gerade die letzten Werte, die du genannt hast, wir sind jetzt Ausdauersportler, könnte man denken, so haben wir nichts mit zu tun?
Doch, auf jeden Fall, weil natürlich bei Ausdauersport wollen wir natürlich auch eine Prävention machen. Sport ist jetzt ja nicht gerade für unsere gesunde Langlebigkeit bekannt, dass es gefördert. Im Gegenteil, also je nachdem, wie wir uns pushen, produzieren wir ja sehr viel oxidativen Stress und sogenannte Reoxygen Species. Also es gibt einfach biochemische Abfallprodukte, die Energieproduktion in unserem Körper bedingen. Und wir brauchen natürlich viel Energie. Und dementsprechend ist es wichtig zu schauen. Und bei Sportlern ist es wichtig zu wissen. Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan vom HbA1c. Der ist häufig höher, weil die Erythrozyten länger leben. Und das ist ja nur eine Bestimmung, genau, von 3 Monate Lebenszeit der Erythrozyten. Deswegen darf man sich da nicht beirren lassen. Und was wir auch häufig sehen bei Sportlern ist, dass der nüchtern Blutzucker hoch ist. Und vielleicht habt ihr auch schon mal CGM getragen, also diese Continuous Glucose Monitor, wo wir so ein bisschen sehen, spiken wir dann beim Essen und Co., wie verhält sich das mit dem Sport und so weiter und so fort. Da hat man eine Abweichung von 7, manchmal sogar 10%, was ich schon relevant finde. Also da geht es wirklich nur darum, was esse ich, wie mache ich Sport, wann spikes, wann nicht, wie komme ich runter. Aber eben da ist es auch ganz wichtig, dass Sportler häufig eher einen höheren Blutzucker haben, wenn man jetzt denkt, aber ich habe doch viele Muskeln und ich mache viel Sport. Das liegt vor allen Dingen daran, dass häufig auch das Cortisol höher ist und eben out of range und damit wird wieder mehr Glucose mobilisiert auf unterschiedlichen Wegen. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken, wo steht man da? Das ist relativ schwierig und teilweise auch frustrierend zum Optimieren. Da bin ich immer ein Fan von, lass 5 gerade sein, weil überoptimieren ist irgendwann auch nicht mehr schön, wenn du dir ständig sagst, du bist nicht gut genug. Das macht auch was mit deinem Körper. Und der soziale, emotionale Aspekt, diese innere Zufriedenheit, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Und gerade als Sportler ist man ja schon im Ehrgeiz getrieben und meistens ist man schon ja recht hart zu sich selber.
Oder?
Oder?
Wow, ich weiß nicht, also Andrea redet immer schon so viel. Du nimmst schon total viele Fragen vorweg, ne? Das ist immer ganz gut. Ich weiß gar nicht, wo wir noch so rein gucken. Wir können ja mal so spezielle Sachen noch fragen. Proteinpulver.
Ich warte noch.
Frag du.
Du hast ja gerade alles Werte genannt, beziehungsweise Supplements, die für jetzt nicht exklusiv für Läufer oder Sportler sinnvoll sind, ne? Also Magnesium, Vitamin D, Omega-3, Q10 wahrscheinlich auch.
Ja.
Sind ja alles Supplements, die so jeder gut gebrauchen könnte, wahrscheinlich.
Ja, aber
ne?
Der Sportler ist auch jeder. Und
genau, aber welche Supplements würdest du denn jetzt von der für den Sportler sehen oder für den Läufer im Speziellen, wo du sagst, okay, wir sind jetzt vielleicht beim Kreatin, aber auch Kreatin ist ja mittlerweile in der breiten Masse angekommen, ist jetzt auch nicht nur für Sportler.
Ist auch nicht mehr nur für
aber
Sportler.
Gibt's irgendwelche Supplements, wo du sagst, die funktionieren bei Sportlern, vielleicht speziell auch bei Läufern oder Läuferinnen besonders gut, weil sie Performance steigernd wirken könnten, eventuell?
Also, eventuell könnten wir natürlich in die Mitochondriengesundheit gucken, Urolithin A, Alpha-Ketoglutarat, die Präkursoren, also die Vorläufer von NAD, also NMN, B3 und so weiter. Dann haben wir natürlich einen sehr spannenden Bereich, wo wir leider noch viel zu wenig wissen, im Bereich der Peptide. Da haben wir ein regulatorisches Problem, weil es wird überhaupt nicht kontrolliert, genau wie bei den Supplements. Aber ganz genau weiß man da nicht, was man sich da so reinspritzt und sind gerade da dran, ein paar Labore oder ein paar Hersteller zu analysieren, durch das Labor zu jagen. Das kostet natürlich alles eine Stange, aber da wissen wir halt noch nicht so viel. Das nutzen sehr viele Sportler. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil wir eben noch nicht so genau wissen, was spritzt man sich da alles.
Ist auch nicht nur ein Graumarkt, ist eher noch fast ein Schwarzmarkt, ne?
Also ja, also in Deutschland ist es ein Schwarzmarkt. In anderen Ländern ist es ein grüner Markt sozusagen. Also in den USA ist das überhaupt kein Problem. Ne? Gerade die im Sportbereich BPC 157 zum Beispiel und TB 500. Ja. Sehr spannend eben im Bereich der Regeneration bei Entzündungen und Co. Ne? Also kommt schon viel Spannendes, glaube ich, in den Bereich, aber für Sportler generell Mitochondrienaktivierung und natürlich alles, was die Resilienz fördert. Das Problem, wenn wir die Resilienz mit Supplements versuchen zu balancieren, also Rhodiola, Ashwagandha und Co., gilt das immer nur für eine bestimmte Zeit, gerade bei den Adaptogenen. Auch wir haben ganz spannende Supplements im Bereich der funktionellen Pilze, ne? Aber da wissen wir halt auch so wenig drüber. Das ist
also
auch
Reishi und so ein Kram.
Genau. Wissen wir halt auch nicht. Da gibt's immer wieder, ja, da war jetzt die und die Schwermetallbelastung drin und Co. Und ich sehe das große Problem. Wir wollen dann natürlich den Quick Fix. Wir vergessen dann wirklich in die Regeneration zu gehen und einfach mal nur da zu liegen, vielleicht irgendwie die Lymphboots anzuhaben und eine Atemübung zu machen. Und das demaskiert dann natürlich auf längere Zeit häufig den Regenerationsbedarf, finde ich, ist aber ein relativ starkes Tool, dass wir damit so ein bisschen spielen. Ja, so ist, muss man sich immer ein bisschen bewusst sein. Alles hat Vor- und Nachteile.
Kreatin haben wir ja auch schon angesprochen, ist ja schon bei der Masse angekommen, aber trotzdem gibt es ja noch den einen oder anderen, der sagt, ja, Kreatin, aber bei Ausdauer, weiß nicht, das macht ja dann so ein bisschen, ne, bloated so ein bisschen, zieht Wasser. Wie stehst du dazu?
Also ich sage immer, egal ob Toaster oder Tesla, beides braucht Strom. Und so ist das mit dem Kreatin eben auch.
Super Bild.
Was sagt man so, 5 Gramm als die Dosis für jeden?
Ja, 4 bis 5 Gramm. Ich empfehle
bis
immer,
bis die Speicher voll sind und dann ist auch gut.
Ja, also das können wir ja nicht so gut messen. Ne? Das wissen wir ja nicht so genau, wann die Speicher voll sind. Ich empfehle immer einen deutschen Hersteller, also Made in Germany. Drauf, das ist Creapur oder Creavitalis. Ich verdiene daran nichts. Ich habe mit denen keine Partnerschaft. Ich bin einfach nur überzeugt über die Qualität und wir wollen uns einfach kein Billigzeug mit Umweltbelastung rein in unseren Körper reinlassen, weil wenn wir Quecksilberbelastung haben, haben wir wieder eine Mitochondrienstörung und dann hilft uns das auch alles nichts. Also man muss wirklich darauf achten, wenn wir uns dafür entscheiden zu supplementieren, eine gute Qualität zu haben und einfach auch zu gucken, wenn wir zum Beispiel genetisch nicht gut entgiften können, dass wir dann wiederum die Entgiftung ein bisschen unterstützen.
Ja, kann man auch weniger nehmen, wenn man etwas empfindlich darauf reagiert?
Ja, auf jeden
Fall.
Weil
ich bin davon ja mal hellwach.
Ja, genau. Ich bin davon hellwach. Ich bin davon auch hellwach und was ich merke, also zweite Zyklushälfte, ich schwemme auf, was mich dann einfach auch ein bisschen nervt und nehme dann auch ein bisschen weniger. Aber wenn ich eben richtig wach sein will und kognitiv unterwegs sein, nehme ich auch gerne mal 10 Gramm. Funktioniert auch gut. Ich mache das meistens einfach gleich in den Proteincheck mit rein, dann mache ich noch Magnesium-Taurat mit rein und so ein bisschen Glutamin für den Darm und dann habe ich alles in einem Shake. Nicht so viele Pillen.
Was mit Rote Beete?
Oh, finde ich total spannend. Ja.
Nitrate.
Ja, finde ich total spannend. Ja.
Citrullin?
Also die, ich glaube, da kann man so ein bisschen darauf hören, was einem gut tut. Es gibt ja, also wir können ja aus einem riesengroßen Koffer an Supplements, wir können auch Arginin und Co. wählen. Ich denke dann manchmal irgendwann, weniger ist mehr. Man darf es aber sicher mal ausprobieren und mal gucken, was macht's denn mit meiner Performance. Und das reicht jetzt meistens seltens an einem Tag. Also das muss man sicher mal 3-4 Wochen nehmen und gucken, wie man drauf reagiert. Und am Ende, glaube ich, merkt man, wenn man ein gutes Körpergefühl hat und sich vielleicht mit Variables trackt und misst, merkt man so ein bisschen, wo man steht, was es für einen Benefit hat. Und es sollte einem auch nicht negativ aufstoßen, wenn man dann quasi vor seiner Pillenbox steht und den ganzen Pulverchen, wenn es einem nicht Spaß macht und man sich dadurch eher schlechter fühlt, weil, ach, jetzt muss ich schon wieder, dann ist auch weniger mal mehr.
Absolut. Proteinpulver.
Ja.
Ich würde noch, darf ich noch eine?
Darfst du noch?
Zu Urolithin A hattest du eben erwähnt. ist nämlich so ein Supplement, das meines Wissens nach zumindest jetzt noch so total unter dem Radar fliegt. Kommt jetzt ab und zu mal irgendwie so, da gibt es eine Studie, die Ausdauer mit Urolithin A wurde erhöht und so.
Ja.
Aber ist noch nicht so irgendwie angekommen gefühlt. Also gibt es da verlässliche Studien, die sagen, das funzt?
Ja, ja. Sogar das Buck Institute for Research on Aging kategorisiert Urolithin als sehr spannendes Supplement, wo die Research-Datenlage sehr interessant ist. Es gibt eine Firma aus der Schweiz, MitoPure, also Timeline, die sehr viel in Research investieren und die natürlich auch einen sehr starken Investor dahinter haben, dass sie das können. Aber die machen schon sehr lange Studien und die Datenlage spricht wirklich sehr dafür und wir nutzen das auch mit unseren Patienten und man kann immer nicht genau sagen, was ist denn am Ende der Benefit, weil wir können natürlich auch noch Eisbaden und Red Light Therapy und Co. alles mit reinbringen, Höhentraining und Hyperbaric Chamber und. Also wir haben einen riesen Baukasten an Spieldingen, die wir nutzen können. Aber wir sehen, dass wenn wir unterschiedliche Komponenten miteinander kombinieren, dass wir eine deutliche Verbesserung in der Mitochondriengesundheit und in der Mitochondrieneffizienz bekommen. Und das spricht für mich dafür, dass es auf jeden Fall was Spannendes ist. Es gibt Dinge wie NAD-Infusionen, von denen ich abrate. Die Studienlage ist da ganz klar. Aber beim Urolithin A sind wir auf der sehr grünen Seite. Jetzt kommst du zu deinem Proteinpulver.
Ja. Wann soll ich es am besten nehmen? Vor, nach der Belastung, über den Tag verteilt?
Ah, da bist du doch eigentlich die Richtige zum Antworten. Die Frage spiegel ich dir zurück.
Wir haben ja schon gesagt, mindestens 2 Gramm befindest du zumindest bei Sportlern pro Körpergewicht.
Genau, also es gibt ja diese Diskussion, zu viel Protein also macht ja ein Speed-up vom Altern, aber wir brauchen natürlich auch das Protein für die Verstoffwechslung, für den ganzen Metabolismus, für die Muskulatur und Co. Wahrscheinlich sind eure Zuhörer und Zuhörerinnen da deutlich besser dann mit der Einnahme. Mir persönlich fällt das schon echt schwer. Ich nehme es einfach immer nach dem Sport, weil dann passt es gut in meine Routine rein. Und ich glaube auch, das ist für die meisten gängig. Die Studienlage zeigt das auch eher, dass das am sinnvollsten ist. Aber am Ende ist meine Empfehlung immer so, wie es in deinen Alltag passt. Hauptsache, du nimmst es.
Ja, absolut. Mache ich auch. Also ich versuche es auch immer nach dem Sport in diesen 30 bis 60 Minuten danach zumindest da schon mal einen ordentlichen, inklusive aber auch leicht verdauliche Kohlenhydrate. Und ich habe aber morgens auch schon einen Löffel Proteinpulver in meinem
Müsli drin.
Und also ich versuche dann irgendwie immer das, weil ich komme.
Genau, idealerweise verteilt man es ja auch so ein bisschen. Ja. Ne? Und du willst ja jetzt auch nicht jeden Tag Milchprodukte essen und dir das Casein mit dem Hüttenkäse zugute tun. Und
oder irgendwie 10 Eier.
Ja.
Ja, da ist ja auch nichts drin. Einem Ei sind irgendwie 8 Gramm Protein oder so.
Ja.
Ja, ist ja auch nichts.
Deswegen ist es ja ein bisschen herausfordernd. Ich kombiniere das halt. Hanfsamen über alles drüber und wirklich einfach versuchen, da bunt und gut zu essen. Und am Ende finde ich, ist es irgendwann, wenn man die Grundfunktion gut macht, ist es eigentlich nur noch die letzten 3% vielleicht? 5% an Leistung, die wir wirklich drehen können. Man kann schon einen riesengroßen Sprung machen mit den üblichen Dingen. Und dann kommen solche langweiligen Dinge wie Schlaf anständig. Wir haben einen Patienten gehabt, der hat profimäßig Basketball gespielt und da ist das Training abends um 8 von den erwachsenen Profis. Dann kommst du halt erst um 10 aus dem Training und isst erst was. Und eigentlich ist der eher so ein früh ins Bett gehen und früh aufstehen Typ. Also
was
da
macht
muss
man da am besten?
Ja, das
also,
ist halt
hat
sehr,
man ja
sehr
auch
schwierig,
als Läufer hat, später ja, ab und zu mal das, ja. ne, dass man nach dem Job irgendwie nach dem Office oder so noch irgendwie eine Runde laufen
und
geht.
Und das macht ja auch so schön den Kopf ja. frei. Da muss man halt wirklich versuchen, dann das Einschlafen nach hinten zu schieben, aber bitte auch das Aufwachen. Am Ende würde ich empfehlen, dass man einen sehr regelmäßigen Tagesablauf hat über die Woche. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, montags früh ins Bett und früh aufstehen und dienstags spät ins Bett, wenn man dann noch Sport macht und so ein quasi Social oder Sportive Jetlag zu produzieren. Die Regelmäßigkeit ist dann total wichtig. Und ja, es gibt nichts, was nicht wahrscheinlich auch ein Kontra hat. Und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Und wenn man abends trainieren muss, möchte und es keine andere Zeit dafür gibt, naja, dann bauen wir uns so ein bisschen drumrum. Da macht man am besten eine richtig schöne, längere Atemübung vor dem Schlafengehen. Man kann ja auch ne, mit den Trackern mittlerweile gucken, wo steht denn meine HRV? Bin ich in die Ruhe gekommen? Wo steht meine Herzfrequenz? Kann ich gut runterkommen? Man wählt dann das Essen wirklich nach leicht verdaulich aus und macht vielleicht nochmal einen ruhigen Spaziergang, hört Binaural Beats oder einen entspannten Podcast dabei und baut sich so eine Struktur, so eine Tagesstruktur darum, dass man eben regenerieren kann.
Wir waren eben schon bei Adaptogenen. Was hältst du von Ashwagandha in dem Kontext?
Ich bin ein großer Fan von Ashwagandha. Man sollte einfach die Blutwerte zwischendurch testen und weil wir nicht wissen, was eine langfristige Einnahme macht, auch immer mal wieder Pause machen. Ja. Aber ich bin ein großer Fan. Ich nehme es auch täglich.
Ja, ich habe gerade lustigerweise von einem Supplement-Ratgeber sozusagen auf Insta gelesen, dass das eines der scammigsten Produkte sei, Ashwagandha.
Ja.
Da dachte ich so, wow.
Also da gibt's ja auch viel Diskussion und Streit drum. Es ist immer die Frage, haben wir hier eine effektive Dosis drin? Also das ist ja ein großes Problem bei Supplements, ne? Gerade wenn wir so diese Multivitamins haben oder also wie häufig, wenn man hinten drauf guckt, denke ich mir, boah, dass ihr da überhaupt Selen reinschreiben dürft. Da sind 5 Milligramm Selen drin. Wenn wir einen Selenmangel haben, was sehr viele Menschen haben, brauche ich 150 bis 200 Mikrogramm, nicht Milligramm. Und das ist dann so eine Sache. Also da hilft dann wahrscheinlich auch die AI mal. Es gibt tolle Kollegen, die tolle Bücher geschrieben haben, die Helena Orfanus-Böckel, der Timo Osterhaus und Co., die, wo sie auch wirklich zeigen, hey, das sind die Zielwerte, das sind die Laborwerte und dann lohnt sich das auch einfach mal die AI damit zu füttern und zu sagen, hey, guck mal, das sind jetzt meine Blutwerte, das ist das Supplement, was ich nehme, reicht mir das aus? Weil das Problem bei Kombinationssupplements ist, vielleicht ist von dem einen genug drin, aber von dem anderen zu wenig und deswegen bin ich dann am Ende, tendiere ich mehr dann zu den Mehrtabletten, aber dazu wirklich jedes Produkt, halt quasi das Selen alleine, das Magnesium alleine und so weiter und so fort.
Was kann ein Ashwagandha mit dem Blut machen oder worauf sollte
Leberwerte.
Man... Leberwerte, okay. Mhm.
Leberwerte angucken, die ganze Entgiftungsparameter angucken. Sollte man zwischendurch wirklich immer machen, egal was man so zu sich nimmt.
Hast du mir jetzt auch schon die Frage?
Also Rhodiola-Rosé, ja, vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da so dazwischen presche, ist zum Beispiel was ich total gerne mag, weil gerade wenn jemand einen Hyperkortisolismus hat, also zu viel Cortisol, zu viel Stress, funktioniert wirklich mega. 4-5 Mal am Tag gegeben, ist Bombe, aber wir sehen doch öfter mal Leberwerterhöhungen und das wollen wir halt nicht haben. Wir wollen nicht, dass die Leber anfängt, schlapp zu machen, weil sie damit nicht zurechtkommt. Und das heißt nicht zwingend, dass das Produkt schlecht ist, sondern dass man einfach auch ein bisschen gucken muss. Zu viel ist eben nicht immer das Richtige.
In Verbindung mit, achso.
Ja, mach du, ja, in Verbindung.
Mit 5-HTP?
Ja, also kann man auch ohne Verbindung mit 5-HTP nehmen, aber 5-HTP liebe ich, weil also für die, die es nicht wissen, 5-HTP ist die Vorstufe von Serotonin, unserem Happiness-Hormon und danach wird Serotonin in Melatonin verstoffwechselt. Wir können das Serotonin im zweiten Morgenurin messen und sehen bei sehr, sehr vielen einen Mangel, gerade eben auch bei Sportlern, bei denen der Darm nicht richtig funktioniert, weil Serotonin wird hauptsächlich im Darm produziert. Ich persönlich empfehle immer aufgrund des Metabolismus das 5-HTP zu supplementieren und nicht das Tryptophan. Also beziehungsweise, wenn wir das Tryptophan supplementieren, wirklich auch die ganzen Abbauprozesse gucken, weil wir nicht irgendwie einen Chyriurininstoffwechsel oder sowas fördern wollen. Und das 5-HTP können wir sehr gut auch eben nutzen, um so eine leichte antidepressive Therapie zu machen. Ne? Also wir merken einfach Stimmungsschwankungen und Co., die lösen sich damit ja mega auf.
Kann man durchgängig nehmen oder müsste man auch
mal
die Leberwerte
anschauen? Ich würde immer empfehlen zu messen, weil ich würde vor allen Dingen auch das Serotonin messen, weil wenn meistens reichen 3 bis 6 Monate 100 bis 200, ich glaube es sind Milligramm aus Und dann kann man mal eine Pause machen und viel lieber dann den Darm wirklich unterstützen mit Prä-, Pro-, Postbiotikern und Co., guter Ernährung. Und dann gerne auch mal der Darm darf dann auch gerne unterstützt werden mit einer anständigen Atemübung. Der Darm profitiert nicht nur vom Essen, sondern auch vom parasympathischen System.
Ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Ach doch, nein, das hast du auch schon wieder vorweggenommen. Ich wollte nämlich genau das. Also ich finde nämlich zum Beispiel A, die Frage, supplementiere ich lieber Einzel- oder Kombipräparate?
Wenn wir Mängel haben, finde ich Einzelpräparate sinnvoller, weil wir es viel besser steuern können. Viele Firmen haben ja wirklich unglaublich viele Konzentrationen und können dann damit ein bisschen besser spielen. Wenn wir in einem guten Steady State sind, kann man auch mit Kombiprodukten arbeiten. Aber die Frage ist halt immer, wie lange bleiben wir im Steady State? Gerade bei Sportlern, dann haben wir intensive Phasen, Wettkämpfe, Challenges und Co. Und damit ist, finde ich, die Einzelsupplementierung in den meisten Fällen besser.
Gibt es Kombipräparate, wo man eine synergistische Wirkung erwarten kann? Also, keine Ahnung, so ein Multi-irgendwas oder so?
Also ich finde zum Beispiel Kombipräparate zum Schlafen funktionieren meistens relativ gut, weil da braucht man gar nicht so hohe Dosen und da gleichen wir häufig gar nicht unbedingt einen schweren Mangel aus, sondern eher eine systemische Funktionsstörung sozusagen. Zum Beispiel, wenn wir nicht gut schlafen können, kann das ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Entweder ist unser Cortisol steigt zu früh an und deswegen wachen wir um 4 Uhr auf anstatt eher um 6. Oder wir haben Zuckerdysregulationen in der Nacht. Oder wir kommen eben nicht runter, weil uns die inhibitorischen Neurotransmitter fehlen, also sowas wie GABA, Glutamat. Oder weil wir uns auch einfach zu viel Emotionen machen. Da ist häufig auch sowas wie Maca und diese ganzen funktionellen Mushrooms, finde ich total hilfreich, weil gerade bei Frauen liegt es selten daran, dass sie wirklich einen Melatoninmangel haben, auch wenn Melatonin sinkt. Aber bei den meisten, die so anfangen mit Schlafstörungen, ist es häufig eher so ein Emotionsthema. Melatonin sinkt auch, gibt es auch sehr unterschiedliche Datenlagen, muss man sagen, ob das jetzt langfristig eingenommen werden soll oder nicht. Es verweist im Moment eher darauf, dass wir das nicht langfristig tun sollten. Dann kann man eher an den Ursachen arbeiten. Und es kann auch gerne mal Blutdruckstörungen oder Schlafapnoe sein. Das sehen wir auch relativ häufig. Und Schlafapnoe muss nicht immer das laute Schnarchen sein. Also wenn wir nachts nicht regenerieren können, da hilft auch das beste Supplement nicht. Wenn wir eine Schlafapnoe haben, müssen wir die behandeln. Also wenn wir nachts aufhören zu atmen. Und ich finde, da sind die Produkte häufig relativ gut synergistisch, weil wir eben so einen Dysfunktionslayer sozusagen supporten. Und ansonsten, ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein, wenn du mich fragen würdest, an welche Kombination, klar, also sowas wie 5-HTP, Ashwagandha, Rhodiola, die augmentieren sich halt natürlich, ne? Oder die B-Vitamine im Komplex gegeben oder eben die Magnesiumformen in dem Mix, in dem Komplex, in den unterschiedlichen Möglichkeiten. Oder wenn wir Eisen supplementieren, immer Vitamin C dazu nehmen zum Beispiel. Das hilft dann schon. Viele fragen mich, vielleicht nehme ich dir jetzt die Frage vorweg, aber viele fragen mich dann auch, ja, aber es gibt ja Supplements, die soll man nicht miteinander nehmen, weil die konkurrieren um den Rezeptor und Co. und so weiter. Man kann da eine total tolle Wissenschaft draus machen und kann dann sich den ganzen Tag, den man hat, minutiös darauf einteilen, wann ich welches Supplement nehme. Wenn wir wissen würden, wie die Magenentleerung und Co. ist und wenn wir dafür Zeit haben, prima, aber ich würde sagen, für 95% der Bevölkerung ist das nur zusätzlicher Stress. Es passt nicht in den Tagesablauf rein und im Magen kommt meistens alles sowieso zusammen, je nach Magenentleerungszeit. Und es ist selten so, vor allen Dingen bei den Dosierungen, mit denen wir arbeiten, wenn wir nicht sehr hohe Dosierungen haben, dass da selten eine Interaktion ist. Eisen würde ich immer alleine nehmen. Das würde ich immer empfehlen. Da lohnt sich auf jeden Fall der Aufwand. Aber sonst sagen eigentlich alle führenden Kollegen dann eigentlich, das kann man ruhig zusammen.
Wir nehmen es ja auch so mit dem Essen, mit der Nahrung eigentlich zusammen.
Richtig, das ist auch immer so meine Argumentation. Da hast du total recht. In der Nahrung ist ja auch alles miteinander zusammen. Das kann der Körper schon.
Aber du hast mir genau das vorweggenommen. Also ich wollte auch fragen, wann nehme ich denn was an? Ja, mir ist nur wichtig, also weil ich ja auch Ernährungsberaterin bin und dann kriege ich ja auch mal gesagt, was die alle nehmen. Und ganz viele nehmen zum Beispiel aber auch einen Haufen auf nüchtern Morgen am Morgen.
Oh,
auf,
das
und
macht das,
genau.
Weh.
Da sage ich, nein, bitte nicht. Und vor allen Dingen gibt es ja auch fettlösliche Vitamine, ja, wie Vitamin D, bringt auch nichts auf den nüchternen Magen, wird das Vitamin D zum Essen nehmen oder am besten Vitamin D als Tropfen im Fett, dann als Kokosbasis, dann ist es sowieso besser aufnehmbar.
Meinen Kindern mache ich es einfach immer auf die Brotstulle drauf.
Ja, ist doch super.
Also merken die das gar nicht.
Nee.
Zack, ist drauf.
Meine macht's direkt in den Mund rein.
Ja, da kommen meine jetzt langsam hin. Aber auch so Omega-3 zum Beispiel, ja, ist ja auch bei Kindern Essen relativ wichtig. Ne? Also auch, also mein Sohn macht jetzt auch, trainiert viermal die Woche und hat fast jedes Wochenende einen Wettkampf. Da muss ich jetzt auch so ein bisschen gucken, wie kriege ich ihn jetzt dazu, dass wir messen, dass wir ein paar Dinge supplementieren, weil ich sehe es dann schon, dass ihm das ein oder andere fehlt, wenn er dann sehr müde ist, schlecht regenerieren kann und Co. Dass man da einfach guckt, dass wir natürlich kindgerechte Dosierungen haben und leistungsadaptierte Dosierungen. Das gilt dann am Ende bei Erwachsenen auch.
Sind wir bei, wenn wir Dinge nicht zusammennehmen sollten oder egal ist, 5-HTP und hast du ja gesagt, ist ein Serotonin Booster.
Ja, genau, quasi. Also Präkursor, genau.
Darf man das oder sollte man das oder könnte man das ungehindert mit Methylenblau beispielsweise nehmen? Oder kommen die sich nicht in die Quere?
Da fragst du mich was. Also das kann ich dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das werde ich mal recherchieren und können wir noch in die Caption schreiben. Methylenblau an sich würde ich tendenziell, ist ja auch so eine bedingt gute Datenlage. Wir haben einige gute, am Ende ist es ein Färbeprodukt, wir haben keine Langzeitaussagen mit. Aber gerade wenn wir zum Beispiel Methylenblau kurz vor, so eine halbe Stunde vor Infrared Light nehmen, haben wir natürlich nochmal eine deutlich bessere Stimulierung vom Licht. Ich würde da würde das einfach gar nicht zusammennehmen. Also wenn ich Methylenblau nehme, würde ich das auf jeden Fall 2 Stunden unabhängig von allem nehmen, weil wir gar nicht gut genug meines aktuellen Wissensstand heute wissen, wie wir hier in Interaktion gehen.
Ja, und dann auch manchmal, also wenn wir wieder auf die Normalen gehen, auch manchmal auch so ein bisschen auf seinen Körper hören. Ich zum Beispiel weiß, B-Vitamine machen mich munter, nehme ich tagsüber.
Ja.
Ashwagandha macht mich auch munter, will ich aber auch zur Stressresilienz, nehme ich auch nachmittags deswegen. Ja.
Das macht dich echt munter, Ashwagandha.
Ja. Ja, aber ich habe es auch so, ich habe es mit zusammen auch mit B12 und ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen dem B-Vitamin, aber ich reagiere super drauf, wenn ich es nachmittags nehme.
Du bist auch eher die, du reagierst eh sehr sensibel eigentlich,
ja,
ne?
Ja, und Magnesium nehme ich abends, ja, hatten wir ja schon, Melatonin auch, wenn ich es nehme abends.
Also ich so. Melatonin ist ja ein sehr starkes Antioxidant und gerade im Sport, ne, wir brauchen ein bisschen oxidativen Stress, um natürlich die Hormesis zu challengen, um besser zu werden, aber zu viel ist eben auch nicht gut. Das ist eben so die Waagschale. Das finde ich gerade im Sport relativ herausfordernd. Ne? Mhm. Wir wollen auf keinen Fall täglich Antioxidantien nehmen, aber sollte man auch nicht vergessen. Und
möglichst weit weg von vom Sport, oder? Also möglichst weit weg von dem, um den Trainingsreiz nicht zu killen.
Ja, richtig, korrekt. Das ist dieser Hormesis-Effekt. Du hast gerade noch Magnesium gesagt. Also ich nehme Magnesiumkomplex morgens und Glycinat oder Taurat abends. Also ruhig auch über den Tag verteilen, ne?
Ja, sollte ich vielleicht auch mal machen, habe ich ja auch einen latenten Mangel, immer, egal wie viel ich nehme.
Kann der Körper nur eine bestimmte Menge auf einmal Magnesium aufnehmen oder könnte ich dem theoretisch 800 Milligramm auf einmal geben und sagen?
Ja, wenn du gerne danach auf Toilette sitzen möchtest, kannst du das auf jeden Fall machen. Ich habe mal das Magnesiumpulver, habe ich Esslöffel und Teelöffel verwechselt. Ach, das mache ich auch nicht nochmal.
Kann aber bei Verstopfung vielleicht auch ein gutes
Hilft
Mittel sein.
Hilft bei Verstopfung,
ne?
Auf jeden Fall, ja. Da haben wir aber auch noch so, überhaupt, der ist natürlich motilitätsanregend, vor allen Dingen das Citrat für alle die, die eher ein bisschen Mühe mit Verstopfungen haben, das Magnesium schon sehr hilfreich. Das ist
ein,
schon so.
Ein Supplement habe ich vergessen.
Oh, wir haben noch ganz viele vergessen.
Ja?
Aber
oh, erzähl, bitte. Ja.
Kollagen.
Oh.
Ja, genau. Es ist auch sehr umstritten. Die einen sagen so und die anderen sagen so.
Genau. Es gibt, es ist immer die Frage, nehme ich das Kollagen zu mir? Hat das die richtige Größe, dass ich es überhaupt aufnehmen kann? Oder nehme ich die Präkursoren, also die Aminosäuren und die Präkursoren zu mir und helfe dem Körper, dass genug Baumaterial da ist, um das Kollagen zu bilden.
Also Glycin zum Beispiel, oder?
Genau. Also es gibt ja auch Produkte, die wirklich schon die Kombination an allem haben. Mhm.
Also von Kollagenpeptiden würdest du jetzt erstmal, also von Kollagenhydrolysat, wie es.
Also im Allgemeinen muss man wirklich einfach gucken, wie viel Dalton hat, welches Kollagen ist es und wird wirklich aufgenommen. Mhm. Ja. Was waren die anderen Supplements?
Ich hatte mir noch, das habe ich leider noch nie ausprobiert, wollte ich die ganze Zeit mal, aber ich habe es dann immer nicht gemacht, nämlich die Chardberry, also Montmorency-Kirsche.
Wow, da bin ich raus.
Die kam irgendwann mal, ich glaube im Zuge der Tour de France, so ein bisschen in Mode. So ein roter Saft eben, logischerweise.
Gibt's doch auch eine Firma, die machen das als Quetschies.
Ja, kann sein.
Ja, genau.
Es ist ein Antioxidant und das soll dir helfen, möglichst schnell wieder fit zu werden.
Antioxidant und sehr hoch dosiertes Vitamin C.
Ah.
Ja. Mhm. Hilft gut bei der Recovery.
Spannend.
Ja.
Kannte ich noch nicht.
Also ich habe diese Quetschies mal gegessen, die habe ich mir eine Zeit lang geschenkt bekommen. Die fand ich eigentlich ganz gut. Die waren auch lecker.
Ja, ich habe es noch nicht probiert. Also, aber ja, Quetschi sehen gut aus.
Wie viel Zucker ist da so drin?
PQQ.
Nee, geht gar nicht.
Oh, finde ich auch sehr spannend, gerade weil wir ja über Q10 gesprochen haben, finde ich auch total spannend. Mhm. Ja.
Auch in Verbindung mit Q10 dann, oder?
Ja, also ich spiele immer so ein bisschen damit. Wenn wir wirklich einen Q10-Mangel haben, gebe ich liposomales Q10, um erstmal in den Normalbereich zu kommen. Und je nachdem, was meine Patienten dann für, ob sie Medikamente nehmen, Statine und Co., häufig mache ich einen PQQ-Q10-Komplex. Mhm. Ja. Ja, stimmt. So haben wir im Podcast, wenn man sich nicht anständig die Fragen vorher durchliest, vergisst man die Hälfte. Man will ja auch so viel erzählen.
Ja, ja, ist immer so.
Q10, Ubiquinol oder Ubiquinon, egal oder?
Kommt drauf an, ob du einen Mangel hast, und sonst kann man auch gut eine Kombination nehmen. Und sonst ist es ja, wie heißt der Hersteller, der eigentlich recht vertrauenswürdig ist? Das habe ich jetzt vergessen. Irgendwas mit K, vergesse ich immer.
Also im Grunde sagst du ein bisschen egal fast, oder?
Naja, also das Aktivierte hilft ja, also ich persönlich bevorzuge, wenn ein Mangel da ist, eh ein liposomal gebunden ist, also das Flüssige, das von Enzmann, unter die Zunge, schmeckt furchtbar, funktioniert aber super gut im Booster. Und dann, wenn ich quasi den Normalwert habe, gebe ich eigentlich gerne eine Kombination aus Aktiven, Inaktiven. Und dann kann man PQQ noch dazugeben, als quasi noch supportiver Layer sozusagen. Mhm. Aber dann ist immer die Frage, wie viel willst du schlucken?
Absolut. Also ich habe ja so einen Plan, so ein, wann ich was wie nehme über den Tag verteilt, sonst vergesse ich es nämlich. Aber es ist mittlerweile auch schon eine Routine, also daher.
Ich habe so eine Schraubenbox mit zugelegt.
Das ist gut, ja. Ich habe manchmal reise ich mit so einem Becherchen und packe mir die dann raus, weil ich sehe. Oder manchmal schicken dann Patienten die Bilder. Ja, die Tabletten habe ich heute genommen, aber es eine weniger, welche fehlt. Hm, okay.
Hast du noch welche Supplements?
Ja, wir können noch mal über deine Proteine sprechen.
Ja.
BCAAs versus EAAs. Also es gab ja mal eine Zeit lang, da hat jeder BCAAs genommen. Das ist, glaube ich, Gott sei Dank jetzt ein bisschen out of fashion gekommen. Oder? Macht keinen Sinn, BCAAs zu supplementieren. Also einzeln, vor allen Dingen für Ausdauersport.
Nee, finde ich auch nicht. Ich finde immer, die natürlichen Lebensmittel sind die besten. Da wir es meistens nicht schaffen, es ist einfach je breiter, desto besser. Ich finde dieses singulierte Supplementieren schwierig. Bei Methionin wissen wir zum Beispiel, zu hohe Dosen sind prokanzerogen, also krebsfördernd. Also deswegen bin ich immer ein Fan von je natürlicher, je besser, ehrlich gesagt.
Auch immer die große Frage, nehme ich jetzt veganes Proteinpulver oder Whey-Pulver, dann sage ich immer, ja, Hauptsache, also das, was du verträgst, und zweitens bei Whey bitte auch darauf achten, dass es gutes, hochwertiges Whey ist, dass die Kühe auch, ne, sich gut ernähren, sonst hast du da auch den ganzen Kram drin, den du in der normalen Milch hast.
Ja.
Das vergessen die Leute auch immer.
Stimmt.
Ja.
Guter Punkt.
Ich würde vielleicht nochmal zu dem Thema Peptide kommen. weil du eben gesagt hattest, es gibt in USA natürlich einen großen Markt dafür, da sind sie auch viel weiter. Ich glaube, Kennedy will auch jetzt einen Haufen von Peptiden sozusagen freigeben lassen. Wie schätzt du den Markt ein und glaubst du, dass es in Deutschland ähnlich funktionieren kann?
Also der Markt ist da.
Und gibt es Peptide, die vielleicht noch eine Zulassung sogar bekommen könnten, weil es gibt ja viele Peptide, die auch schon so im Umlauf sind und wahrscheinlich.
Genau, also ich glaube, wir müssen einmal kurz unterscheiden zwischen den Peptiden, die zugelassen sind, sowas wie Insulin oder auch, ne, Ozempic, Mounjaro und Co. sind alles Peptide, wenn man ganz viel agieren, ja, ganz viel mit Peptiden. Sport stimuliert die endogene Peptidproduktion, also alle, die Sport machen, haben da schon mal zumindest einen richtig guten Booster, Schlaf auch und Co. Und dann gibt es eben die experimentellen Peptide. Das sind eben alle die jetzt gerade so den Markt überschwemmen und die eben nicht kontrolliert sind. Das Gute ist eben, wenn die Peptide freigegeben sind, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kontrollinstanzen, also die Reinheiten, besser und sinnvoller werden. Und das SS31 zum Beispiel für die Mitochondriengesundheit, also Kardiolipinstimulierung, die ist es ja zum Beispiel schon zugelassen, FDA zugelassen, ist einfach nur für den Bereich nicht zugelassen. Das ist dann quasi ein Repurpose-Drug und die anderen kommen jetzt wahrscheinlich langsam alle. Ich glaube, in Deutschland, ja, warten wir mal 10 Jahre. Sprechen wir uns in 10 Jahren? Ich glaube, da wird es immer noch nicht zugelassen sein. Glaube nicht, dass das hier kommt. Und das ist ein Riesenproblem. Ich war gerade letzte Woche mit einem MMA-Kämpfer auf dem Panel und der hat erzählt, dass seine Athleten, viele im Freundeskreis, sich da so den Pen für 30 Euro, so eine Monatsdosis organisieren. In Dubai. Naja, so generell, also ne, okay, auch von unterschiedlichen Peptiden, meistens so um die 30 Euro. In Dubai wird das gleiche für 3.000 verkauft und am Ende denkt man sich ja, je teurer, desto qualitativ besser. Weiß man natürlich auch überhaupt nicht. Das ist ein total undurchsichtiger Markt, wo gerade sehr viel Geld mitgemacht wird und Peptide ist am Ende ja, eine Cherry on the Cake, die sicher spannend ist und wo ich habe ein paar Kollegen in den USA, die kennen sich extrem gut damit aus. Die behandeln wirklich kranke Fatigue-Patienten damit im Bereich vom Leistungssport und der Athletik oder auch vom überhaupt ne bisschen Gesundheit tweaken. Das ist halt Biohacking. Ne? Da muss man halt einfach wissen, dass wir nicht genau wissen, was das am Ende ausmacht. Ich glaube, es ist eines der spannendsten Research-Bereiche, wo wir mehr und mehr wissen. Also wenn ich mir den Podcast jetzt in einem halben Jahr angucke, würde ich wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Antwort geben. Aber zum heutigen Zeitpunkt halte ich es für sehr spannend, aber für sehr schwierig, an gute Produkte zu kommen, weil wir eben nicht genau wissen, was das ist. Also ich arbeite da in einem Kreis zusammen, wo wir, glaube ich, relativ gut Feedback kriegen und gut Daten haben, aber am Ende wissen wir es halt natürlich auch nicht. Ne? Das zeigt dann erst die Langzeitnutzung. Und manchmal ist es ja auch einfach nur für eine Sehnenproblematik für einen kurzen Zeitraum. Da passiert ja nicht viel. Aber wenn wir bestimmte Zyklen machen, Stimulationen, es gibt ja auch gute Daten, gerade mit Thymusprodukten und Co., wo wir interessante Effekte wirklich erzielen. Man muss einfach nur wissen, ich glaube, das ist noch nicht für die breite Masse ohne ärztliche Kontrolle sicher.
Thymosin Alpha 1 ist, glaube ich, auch irgendwo zugelassen in irgendeinem Land.
Ja, gibt's ja auch ein paar gute Daten schon, die wir haben. Also es gibt ja wirklich auch gute Daten dazu, aber für die breite Masse ohne ärztliche Betreuung sehen wir mal.
Also nicht irgendwo auf irgendeiner dubiosen Internetseite irgendwelche Peptide bestellen und halt hoffen, dass es gut geht.
Wenn wir jetzt über Mounjaro und Ozempic, also die GLP-1-Analoga sprechen, sehr ultra spannend, was wir hier für Effekte auch abseits von der Gewichtsreduktion haben. Also das ganze Thema Inflammationskontrolle und Co. Da kommt jetzt so eine tolle Datenlage. Also das ist wirklich ein Bereich, der sehr, 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 sehr spannend ist.
Retatutrit, nächste.
Ja, genau.
Triple G.
Mal sehen. Aber es ist halt frustrierend. In Deutschland ist es so, dass eine gesetzlich versicherte, schwer übergewichtige Patientin, die schon regelmäßig Sport macht, aber eine unbehandelte Schilddrüsenfunktion hat, gern abnehmen möchte und kann gar nicht. Ein Food Arousal ist immer da und kriegt das halt, wäre eine perfekte Indikation und kriegt das von der Kasse, selbst bei perfekter Indikation eben nicht bezahlt. Und deswegen ist es natürlich auch ein Zugangsproblem, was wir da sehen. Und ich glaube, wenn die Politik es jetzt wirklich schafft, in die Prävention zu gehen, die Prävention zu fördern und dass auch wirklich jeder mal die Präventionsmöglichkeiten annimmt, die wir so haben, das ist ja auch ein Problem. Also viele nehmen die ja gar nicht an und machen gar nicht erst die Prävention. Wenn man das mal schafft, da eine Motivation reinzubringen und vielleicht ein Reward-System, dass da auch jeder motiviert ist und mit AI-Möglichkeiten jetzt auch viel einfachere Konstrukte geschaffen werden und eine einfache Guidance geschaffen wird, dann glaube ich, kommen wir dem Ganzen deutlich näher.
Ich würde noch mal wieder zurück, das hast du am Anfang auch angesprochen, weil wir gerade auch um Qualität der Peptide gingen. Woran sehe ich denn eine gute Qualität bei den normalen Supplements? Ich weiß, sehr viele werben mit eigenen True-Labels, Clean-Labels. Ja. Und wenn man da sich
Labor
wirklich
geprüft.
Mal Labor geprüft
und dann muss man manchmal ein bisschen in die Hinterecken gucken.
Ja, genau. Und dann liest man sich da rein und dann haben sie sich das selber, dieses Label gesetzt und dann weiß man eigentlich am Ende gar nichts. Also
ganz schwierig.
Es gibt gar nichts Offizielles, außer die Bio-Zertifizierung in Deutschland, oder? Also,
ja, aber das heißt
Wissens,
ja auch dann am Ende nur die Bio-Zertifizierung, mehr am Ende nicht. Ja. Deswegen empfehle ich immer, die eigenen Blutwerte angucken, die Verstoffwechslung angucken. Da sehen wir einen Teil. Es wird wahrscheinlich ungefähr im nächsten Jahr Mikroplastiktests geben, die wirklich möglich sind für alle, auch kostentechnisch möglich und da einfach versuchen, eben weniger ist manchmal mehr, es nicht zu übertreiben, sondern auf die natürlichen Möglichkeiten auch mal wieder zurückzukommen.
Also Schwermetallbelastung und so, was möglicherweise drin sein könnte, kann man so erstmal gar nicht. Aber dann erst im Blut, wenn es im Zweifel zu spät ist, nicht? Also
ja, genau. Also im Blut ist es halt so, dass es häufig auch nur die Tagesbelastung anzeigt. Aber wir können Provokationstests machen und dann gucken, wie es im Gewebe ist. Und so ist alles ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, Omega-3 könnte man auch Totox-Wert vielleicht checken, ob der irgendwie im Rahmen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn das Omega-3, wenn man ranzig aufstößt, dann weiß man schon, es ist nicht gut. Manche denken, das muss so sein.
Nein auf gar keinen Fall. Uiuiuiui. Ich habe auch gerade mal ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir müssen so auch langsam mal Richtung Ende kommen.
Oh, ist schon soweit.
Ja.
Wir kommen ins
Ich glaube, wir können hier noch eine Stunde noch weiter. Es ist so interessant.
Ja, du, wenn noch welche Fragen kommen, können wir die ja dann nochmal durchgehen.
Genau, genau. Also das machen wir irgendwann nochmal ein Part 2.
Okay, dann machen wir hier an der Stelle vielleicht zu.
Ja?
Ja.
Okay. Ich hatte gedacht, aber das hatten wir uns, glaube ich, schon abgedeckt. Wir hatten kurz überlegt, ob wir noch unsere Supplementierung dir sagen und du sagst ja, nein, okay, aber ich glaube, das nimmt A.
Ich glaube, die haben ja schon mittlerweile.
Und die haben wir quasi, oder? Waren eh schon mit drin. Also daher müssen wir da jetzt keinen.
Einzige,
was noch fehlt, ist Kurkuma.
Ah, stimmt.
Kommt auf die Form drauf an.
Ja.
Auf die. Oh, jetzt hat sie schon wieder was. Kommt auf die Bindungsform drauf an. Finde ich sehr spannend. Ich empfehle es nicht täglich. Hat ganz tolle Research-Daten im Bereich Brustkrebstherapien und überhaupt Krebstherapien und Co. Kommt wirklich auf die Verbindung drauf an und auf die Qualität des Produktes. Ich glaube, die meisten sind eher minder qualitativ, auch wenn es eine schöne Verpackung hat und gut aussieht. Tricky, aber wenn es ein gutes Produkt ist, super gut. Gerade wir behandeln ein paar Rheumapatienten mit einem sehr hochwertigen, sehr teuren Produkt, was aus der Onkologie kommt, funktioniert super.
Cool.
Cool.
Ja.
Sehr gut.
Dann hätten wir fast alle Supplemente, die wir so selber nehmen, auch, glaube ich, abgedeckt.
Ja, ich hatte auch noch hier und da sowas wie Elektrolytdrinks und unsere Gels. Aber wie gesagt, da machen wir lieber vielleicht nochmal irgendwann nochmal, weiß ich nicht, in einem halben Jahr nochmal eine Zusatzaufnahme oder so.
Machen wir.
Mit dir ist immer spannend.
Vielen Dank.
Cool.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Ja, danke dir. Es war sehr interessant.
Freut mich.
Danke fürs Einschalten.
Ja, auf jeden Fall. Und bis ganz bald.
Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao.